Ich darf Sie alle recht herzlich willkommen heißen hier zum Vortrag, wie Bibliotheken, Buchhandel und Verlage vom Mitmachnetz profitieren. Sie sehen, das ganze Thema ist relativ breit angelegt. Ich werde auch jetzt einige Beispiele dann bringen. Ich würde Sie um eines bitten, auch wenn vielleicht ein Beispiel aus dem Bereich Buchhandel ist, aus dem Bereich Bibliothek, versuchen Sie einfach, diese Beispiele auf Ihren Bereich zu übertragen und einfach jetzt mal offen im Geist zu sein, um neue Ideen, neue Ansätze einfach in Ihrem Bereich aufzunehmen. Zwei Sätze zu meiner Person. Ronald Kaiser ist mein Name. Sie haben es richtig schon gelesen im Programm. Ich bin wieder Studierender an der Hochschule der Medien, allerdings nicht, wie im Programm steht, im Bereich Media Publishing, sondern im Bereich Bibliotheks- und Informationsmanagement. Ich habe bereits verschiedene Web 2.0 Projekte realisiert, unter anderem das wahrscheinlich zum Teil bekannte BitWiki. Das ist von einem Verlag. Ich werde später auch einen ganz kurzen Blick mal Ihnen reinwerfen und Ihnen da ein paar Hintergrundinformationen dazu geben. Des Weiteren war ich einer der ersten Podcaster in Deutschland. Damals, wie die Idee zum ersten Mal aufgekommen ist, habe ich dann schon relativ früh das Potenzial in dem Bereich begriffen und dann den ersten Podcast mit in dem Bereich produziert. Sie sehen, wir beschäftigen uns seit, ja, doch jetzt schon geraumer Zeit mit dem Thema Web 2.0. Und meine These ist, dass das Web 2.0 langsam seinen Kinderschuhen entwachsen ist und das Web 2.0 langsam erwachsen geworden ist. Diese Marktreife allerdings ist noch nicht in allen Bereichen angekommen. Wir sehen einfach, dass vielfach noch zum Teil über die Technik diskutiert wird und die Web 2.0 Anwendungen, obwohl sie bereits in der Software verfügbar sind, einfach nicht zur Anwendung kommen. Ich bringe Ihnen ein schönes Beispiel. Ich hatte letzte Woche einen Workshop mit vielen Bibliotheken, die ein Software-System einsetzen, und in diesem Software-System ist es möglich, via RSS-Feeds Informationen nach draußen zu liefern. Also die Software war bereits gegeben, aber selbst einfach die Möglichkeit, die Bibliotheken sind nicht auf die Idee gekommen, einfach das Häkchen in der Software zu setzen, um diesen zusätzlichen Dienst anzubieten. Wir sehen, die Marktreife der Web 2.0-Technologie ist gegeben, allerdings es fehlt einfach an Ideen und an Umsetzungspotenzial. Schauen wir uns mal ein bisschen das Umfeld an. Web 2.0 kann es nicht ohne das Internet geben. Und im Internet gibt es inzwischen einige große Anbieter, wo man glaubt, diese wenigen Anbieter sind das Internet. Ich zähle sie einfach mal kurz auf. Ich vermute, jeder von Ihnen war heute schon mal auf Google. Jeder von Ihnen kennt Spiegel.de mit seinen aktuellen Nachrichteninhalten. Jeder kennt eBay mit seinen diversen Angeboten. Aber diese wenigen Anbieter stellen nicht das Internet dar. In den Anfangszeiten des Internets war es so, noch so, dass sehr viele Anbieter auf dem Markt waren und auch, ja, es ein bisschen diffuser war, aber man hat gefühlt mehr Informationen zur Verfügung gehabt. Inzwischen gibt es, wie gesagt, diese Monopolisierung, diese gefühlte Monopolisierung zumindest, und da ist das Mitmachnetz eine Gegenbewegung. Und das deutlichste Zeichen dieser Gegenbewegung ist die allseits bekannte Wikipedia, die Sie sicherlich auch nutzen und die ein sehr gutes Beispiel gibt, wie diese Werkzeuge des Mitmachnetzes eingesetzt werden können. Ich komme jetzt zu einer sehr provokanten These. Das Buch ist tot. Ja. Sehe, es ist keiner erschrocken. Aber zumindest könnte man zu diesem Eindruck kommen, wenn man die aktuelle Medienberichterstattung auch hier zu dieser Buchmesse mitverfolgt. Wenn die Tagesschau berichtet, dass der E-Book-Reader hier das wesentliche Thema ist und an sich das gedruckte Buch in den Hintergrund drückt, wenn Sie die ganze Open-Access-Bewegung sich ansehen, die ja immer mehr das gedruckte Buch zu verdrängen versucht, oder die berühmte Lesemüdigkeit, die allen Orten zu finden sein soll. Allerdings, Sie haben es gerade schon gesehen, es lebe das Buch. Das Buch ist natürlich nicht tot. Allerdings muss man feststellen, dass das Buch in anderen Formen inzwischen zu finden ist. Zum Beispiel kann man das Buch finden in Form von Filmen, also dass das Material, der Content verwandt wird in Filmen, oder Sie kennen auch das berühmte Audiobook, also der Inhalt des Buches hat sich entsprechend gewandelt. Und es ist etwas ganz Interessantes festzustellen, seit dem Beginn des papierlosen Büros ist noch nie so viel gedruckt worden. Also Sie sehen, wir führen uns etwas ad absurdum mit dieser Theorie. Also das Gedruckte wird weiter bestehen. Allerdings eben in anderen Formen, eben in Form von zum Beispiel auch elektronischen Medien. Und ein weiterer Punkt in diesem Gebiet, muss ich sagen, die kulturelle Funktion des Buches. Also stellen Sie sich vor, Sie sind zu Hause, bitten einen Gast hinein und wollen dann Ihre E-Book-Sammlung zeigen. Schwierig, wenn Sie Ihr Bücherregal zeigen, ist natürlich ein ganz anderer Effekt. Also das Buch hat weiterhin eine kulturelle Funktion, auch zum Beispiel die Funktion, dass es ein analoges Medium ist, mit dem man einfach auch interagiert. Also wenn ich ein E-Book nutze, dann nehme ich hier diesen Finger, fahre hoch und herunter, um umzublättern. Ein Buch ist ein Offline-Medium, mit dem ich einfach blättern kann, da kann ich was unterstreichen, da kann ich bei Bedarf sogar eine Seite rausreißen, mit dem Buch kann ich interagieren und das ist auch das Schöne an so einem, an diesem Medium. Allerdings müssen wir aufpassen. Ich schätze auch verschiedene Institute zur Technologiefolgenabschätzung gehen davon aus, dass das E-Book in circa 5 Jahren tatsächlich eine sehr starke Stellung auf dem Markt einnehmen wird. Und jetzt möchte ich mal einen kleinen Exkurs machen zu einem Gebiet, der an sich uns jetzt hier in unserer Buchbranche, in dieser Medienbranche nicht so geläufig ist. Ich halte es mal kurz hoch, um es zu verdeutlichen. Das ist die CD. Hier sehen Sie den iTunes Music Store. Sie sehen die Entwicklung, die mit MP3 einhergegangen ist. Ich habe jetzt einfach einen aktuellen Ausschnitt Ihnen herausgenommen und Sie sehen, dass ich hier auch inzwischen direkt mir digitale Inhalte laden kann. Und die Möglichkeit, digitale Inhalte zu laden, ist an sich eine sehr positive Entwicklung für die Musikindustrie. Denn dadurch, dass inzwischen der Austausch über legale Plattformen möglich ist, bekommen Sie wieder einen Teil Ihres Geschäftes zurück. Was ich im Bereich des Buches vermisse, ist eine individuelle Plattform, die Ähnliches leistet. Die Möglichkeit ist, sich hier direkt anzuhängen an solche Plattformen, aber wir müssen wirklich überlegen, wo geht es mit dem Buchhandel hin, welche Chancen bieten sich dem Buchhandel, um wirklich zu überleben. Es wird den Buchhandel immer geben, allerdings ist der Buchhandel sehr stark den Verwerfungen unterworfen. Die Verlage wird es immer geben, denn ein Content-Produzent, der wird niemals vom Markt verschwinden, aber diese Funktion des Handels ist aus meiner Sicht sehr bedroht. Daher müssen alle Buchhändler überlegen, die sich bisher nur auf den klassischen Bereich konzentriert haben, wie können sie es schaffen, auch elektronische Inhalte, zum Beispiel über eine eigene Plattform anzubieten und direkt an den Kunden zu bringen. Denn es gibt auch noch eine positive Aussicht. Der Buchhandel hat eine sehr, sehr enge Kundenbeziehung. Und diese enge Kundenbeziehung muss der Buchhandel ausspielen, um sich auf dem Markt entsprechend behaupten zu können. Ich möchte Ihnen jetzt in lose Reihenfolge einige Technologien vorstellen. Den Hintergrund zur Technologie möchte ich dann jeweils nicht mehr beleuchten, weil ich den schon als gegeben in diesem Vortrag betrachten möchte, um einfach mal zu zeigen, welche Möglichkeit gibt es, die Technologien innovativ einzusetzen und entsprechend damit zu interagieren. Also, der Table of Content zum Beispiel von Zeitschriften und Periodika, wenn man als Verlag in Zeitschriften Periodika herausgibt, ist es, denke ich, aus meiner Sicht heutzutage unabdingbar, diesen Service zu bieten, um einfach dann dynamisch die Zeitschrift auch zu verkaufen, nicht nur an den Abonnentenkreis, sondern auf diese Art und Weise auch an neue Kunden. Zum Beispiel sind dann Click-and-Buy-Modelle denkbar, die Sie bereits kennen, wo dann einzelne Artikel gekauft werden und so auf diese Art und Weise diese Inhalte zu vermarkten. Für Bibliotheken bietet sich dann eine ganz andere Schwierigkeit, und zwar sollten diese Inhalte in irgendeiner Form auch zentral zugänglich gemacht werden. Da würde sich zum Beispiel die EZB oder die Zeitschriftendatenbank anbieten, um so den Nutzer auch einen direkten Einstieg in diesen Bereich zu ermöglichen. Ganz interessant, auch wieder ein Beispiel aus dem Bereich Bibliotheken. Die Online-Kataloge von Bibliotheken sind bereits abfragbar und diese Suchergebnisse, die ich aufgrund meiner Schlagwörter, die ich dort suche, also angenommen, ich suche ein Buch zum Thema Web 2.0, speichere mir diese Suchanfrage im Grunde genommen mit diesem RSS-Feed und immer wenn ein neues Buch auf den Markt kommt oder in der Bibliothek erhältlich ist, bekomme ich die Information. Soweit ist Amazon zum Beispiel noch nicht und andere Anbieter im Bereich des Buchhandels auch noch nicht. Da würde es sich anbieten, diesen Service in diesem Bereich mit zu integrieren. Ich möchte Ihnen dieses kurze Schaubild zeigen. Und zwar, Sie sehen die Funktion von RSS bzw. von Webfeeds, wenn man es genau nehmen will, weil das Format Atom ist auch noch eine Möglichkeit, aber im Allgemeinen wird nur vom Thema, wenn nur im Allgemeinen vom RSS geredet, was Sie sehen. Ich kann auch meinen Feedreader, Blogs, ich kann Webseiten abonnieren, ich kann diese OPAC-Ergebnisse mir abonnieren, ich kann aus einem Wiki mir Daten abonnieren und schauen, welche Änderungen gibt es in einem Wiki. Ich kann aber mir eben auch zum Beispiel die Table of Contents mittels eines Feedreaders holen. Diese Informationen werden in der Software entsprechend gesammelt und werden dann auf einem Endgerät den Nutzer präsentiert. Das habe ich bewusst Endgerät und nicht Computer, denn an sich ist es auch möglich, mit einem Endgerät, einem mobilen Endgerät, also sowas, was jeder von uns hat, einem Handy zum Beispiel, diese Informationen abzurufen. Ich gebe ein schönes Beispiel, ich habe einen eigenen Blog und habe unter anderem hier auch meine Präsenz an der Buchmesse angekündigt und ein Freund von mir hat mein RSS-Feed gelesen, während er im Hubschrauber über dem Edersee unterwegs war, die Hessen wissen, wo der Edersee ist, und er hat mir dann direkt mit einer E-Mail geantwortet. Also wir sehen diese innovative Möglichkeit, an allen möglichen Orten Informationen abzurufen und auch entsprechend mit Informationen zu interagieren. Ein anderes Thema sind die Nutzer. Nicht nur die Nutzer von Webfeeds, sondern generell die Nutzer von Web 2.0 Technologie. Diese Nutzer sind jung, gut gebildet, mobil und sind sehr aufgeschlossen neuer Technologie gegenüber. So kann man sie im Grunde genommen charakterisieren. Allerdings muss diese Entwicklung nicht so bleiben, denn man hat es auch beim Thema Internet gesehen. Internet war ja ein relativ neues Thema noch vor etlichen Jahren. In meiner Jugendzeit waren es nur Wissenschaftler, waren es nur eingeschränkte Bereiche, die es genutzt haben. Inzwischen hat das Internet breite Bevölkerungsschichten erschlossen und so wird es auch mit der Web 2.0 Technologie einhergehen. Hier etwas zum Schmunzeln. Es geht um das Thema Blogs. Hier möchte ich Ihnen im Generellen einen kleinen Überblick geben, welche Arten von Blogs gibt es. Es gibt Newsblogs, die sich hauptsächlich damit beschäftigen, Neuigkeiten zu publizieren, zum Beispiel auf die Verlagsbranche jetzt zu gehen, wäre es die Möglichkeit, neue Publikationen zu zeigen. Andere Möglichkeit wäre ein Knowledge-Blog, also Informationen hineinzugeben. Es gibt nicht nur einen Autor, sondern es gibt verschiedene Abteilungen im Unternehmen, im Verlag, im Buchhandel. Und um alle auf dem aktuellen Stand zu halten, gibt es die Abteilungsleiter, gibt es die Mitarbeiter, die Neuerungen reinposten und so dem gesamten Unternehmen bekannt machen. Anderes Thema, das ist ähnlich wie ein Knowledge-Blog, ist ein Projekt-Blog. Ein Blog im Grunde genommen, auch zum Beispiel, um ein Projekt zu organisieren, um ein Projekt für alle transparent zu machen, um den Projektstand allen transparent zu machen, das ist eine Möglichkeit. Das Thema Service-Blogs, Sie sehen, ich gehe relativ schnell durch das Thema. Service-Blogs beschäftigen sich damit, in Interaktion mit dem Nutzer zu treten. Also sie bieten Hintergrundinformationen zu ihren Produkten, sie bieten Hintergrundinformationen wie Produktbeschreibungen, sie bieten auch Zusatzmaterial wie Bilder, sie bieten Zusatzmaterial zum Beispiel auch wie Audiobeiträge, wie Videobeiträge. Gleichzeitig bieten sie allerdings auch über die entsprechenden Schnittstellen die Möglichkeit, in Kontakt zu treten und so zum Beispiel Kommentare zu einzelnen Beiträgen, zu einzelnen Service-Themen zu machen. Das Thema Produkt- und Markenblogs, also das Thema, welche Produkte habe ich, wie berichte ich über diese Produkte, welche Marke habe ich, auch der Verlagsname ist ja eine Marke, wie kann ich darüber mich positionieren, wie kann ich sagen, welche Entwicklung nimmt mein Verlag, welches Profil hat mein Verlag, da ist es eine Möglichkeit, das innerhalb von eines Blogs zum Ausdruck zu bringen. Auch Kampagnenblogs gibt es. Kampagnenblogs eignen sich besonders in dem Bereich, wenn Sie gewisse Veranstaltungen haben, wenn Sie gewisse Aktionen haben, die Sie schnell begleiten wollen. Zum Beispiel gibt es diese Kurzform, das nennt sich Twitter. Das ist dann dieses Mikroblogging, wo Sie nur mit ganz kurzen Sätzen, mit kurzen Inhalten versuchen, mit dem Nutzer zu interagieren. Also ein Blog ist eben auch ein Medium, wo Sie schnell Inhalte an die Öffentlichkeit bringen, wo Sie schnell von einer Veranstaltung zum Beispiel berichten. Hier haben wir das Executive Blog. Das ist insbesondere im amerikanischen Raum inzwischen zum Teil zumindest verbreitet. Hier gibt es dann die Firmenchefs, die Verlagschefs, die großen CEOs, die die Strategie des Unternehmens berichten, die Ausrichtung des Unternehmens berichten, aber auch durchaus visionäre Gedanken in ihrer Branche zum Ausdruck bringen und so an der Welt des Blogs, der Blogosphäre teilnehmen. Und gestern war ich auf der Verleihung des Hessischen Film-Fernsehpreises. Einer der Autoren dort betreibt auch seinen eigenen Blog und tritt so mit seinen Nutzern in Kontakt. Das läuft in dem Bereich Kundenbindung. Wie kann ich meinen Leser auch in der Zeit an mich binden, wenn ich gerade vielleicht nicht gerade ein aktuelles Buch publiziere? Vielleicht auch gibt es die Möglichkeit, eine Autorenlesung mit reinzubringen oder einen Auszug aus dem neuen Werk und das entsprechend zu bewerben. Das ist eine Möglichkeit, die sehr interessant ist. Und ihr seht es hier in diesem kleinen Schaubild, das ich Ihnen zeigen wollte. Es gibt auch Überlappungen, und zwar Überlappungen dieser Bereiche. Meistens ist ein Blog nicht nur so, wie ich es gerade beschrieben habe, also in dieser reinen Form, sondern in einer gemixten Form. Und die verschiedenen Interessengruppen nehmen auch dann entsprechend die Inhalte des Blogs unterschiedlich wahr. Sie sehen hier, was ganz schön ist, und zwar sehen Sie hier den Weblog der Stadtbücherei in Nordenham, liegt in der Nähe von Bremerhaven. Sie sehen hier, was sehr schön ist, ich werde später nochmal auf diesen Blog zu sprechen kommen, und zwar sehen Sie zum einen natürlich den Textbeitrag, allerdings der schönste Blog ist nichts ohne entsprechend eine schöne Bebilderung, ohne Zusatzmaterialien, einfach mit aktuellen Inhalten die Nutzer zu begeistern, die Nachberichterstattung von Veranstaltungen zu machen und auf diese Art und Weise entsprechend zu berichten. Das Thema Podcasting. Ich zeige Ihnen mal, Podcasting ist inzwischen sehr einfach geworden. Ich habe auch hier schon in Anführungszeichen Kolleginnen gesehen mit dem Gerät. Hier habe ich ein einfaches Aufzeichnungsgerät. Sie sehen, die Geräte sind sehr klein, sind sehr handlich. Mit diesen Geräten habe ich die Möglichkeit, auf sehr schnelle und einfache Art und Weise direkt Audiobeiträge aufzuzeichnen, habe die Möglichkeit, diese schnell ins Netz zu stellen, schnell zu berichten. Sie sehen, die Einsatzmöglichkeiten sind Autorenlesungen, Vorträge, wie zum Beispiel auch dieser, schnell ins Internet zu bekommen. Sie können, wenn Sie im Verlag sind, Pressekonferenzen geben und können diese Inhalte direkt reingeben, um Radiosendern O-Töne zu gewähren. Sie können über Ihre neuen Publikationen berichten oder auch im Bereich des Buchhandels oder auch der Bibliotheken. Sie können Storytelling betreiben. Was hat es überhaupt meinen Nutzern gebracht, dass sie dieses Buch bekommen haben von mir? Also den Hintergrund zu beleuchten und so auf diese Art und Weise Werbung auch für sich zu machen. Hier ist ein ganz schönes Beispiel, und zwar ist es der Podcatcher Juice. Podcatcher sind Softwareprogramme, um Podcasts zu empfangen. Und zwar sehen Sie, hat hier in diesem Bereich hier oben die Bibliothek ihr eigenes Logo eingebracht und hat quasi direkt zum Download dann auch die eigenen Podcasts angeboten und auf diese Art und Weise direkt für die Einrichtung zu werben. Es gibt natürlich ein großes Problem auch bei Podcasts, und zwar werden Podcasts leider noch nicht in allen Gebieten wirklich professionell betrieben. Sie erscheinen nicht häufig, also man macht mal einen Podcast, weil es gerade neu und modern ist, aber in Wirklichkeit lassen wir die Dienstleistung wieder nach kurzer Zeit einschlafen. Das ist ein Thema, was im Grunde genommen viele Bereiche betrifft, der Web 2.0-Anwendungen. Also wir machen mal schnell was, weil es gerade geht, weil es auch einfach ist, weil es schön ist. Allerdings lassen wir schnell einschlafen. Das ist ein wichtiger Punkt, da würde ich Sie bitten, wenn Sie ein Angebot starten, überlegen Sie diesen Teil gut. In der inhaltlichen Konzeption läuft Ähnliches hinaus. Man startet ein schnelles Angebot, man überlegt sich nicht groß, was möchte ich damit machen, sondern man gibt irgendwelche Inhalte dem Publikum preis und es endet dann meistens darin, dass man einfach wechselhafte Angebote hat und keine klare Struktur in seinen Beiträgen. Weiteres Problem ist einfach, dass man einen Podcast zwar anbietet, auch via RSS-Feed nach draußen dem Nutzer zur Verfügung stellt, allerdings keinen eigenen Audioblog bietet, also keine eigene Plattform hat, wo der Nutzer direkt die Beiträge anhören kann, wo er auch eine Rückmeldung geben kann in Form eines Kommentars und sagen kann, das hat mir besonders gut gefallen. Also Podcasting ist auch eine Möglichkeit, direkt mit dem Nutzer in Interaktion zu treten. Und ein ganz wichtiger Punkt ist die Hörmarke. Der Sprecher des Podcasts ist sehr, sehr wichtig. Das ist, wenn irgendjemand stottert, wenn irgendjemand lispelt, wenn jemand einen Satz nicht richtig rausbekommt, wenn jemand irgendwelche Sätze permanent überbetont, fällt es sehr, sehr negativ auf, insbesondere wenn man einen reinen Audio-Podcast hat, weil dann tut das Videobild nicht noch irgendwas überdecken, sondern man hat wirklich ein ganz großes Problem, der Sprecher auch im Grunde genommen die Marke abbildet. Wir kommen auf den Bereich Video zu sprechen. Jetzt fragen Sie sich, Video, Web 2.0, was hat es überhaupt miteinander zu tun? Natürlich einiges miteinander zu tun, denn zum einen bietet Video die Möglichkeit, auf einfache Art und Weise zum Beispiel Themen wie Guerilla-Marketing zu machen, also zum Beispiel Informationen in Videoplattformen einzustellen, wie zum Beispiel YouTube. Auf der anderen Seite bietet allerdings Video auch die Möglichkeit, meine innovativen Dienstleistungen zu beschreiben. Zum Beispiel gibt es die Möglichkeit, dass Sie Ihre Datenbanken, die Sie präsentieren, Ihren Kunden zu beschreiben und zu erklären, also näher zu bringen. Oder ein großes Problem in unserem Bereich ist auch, dass unsere Einrichtungen alle sehr klein sind. Also eine Bibliothek hat meistens keine 200 Mitarbeiter, sondern eher 10. Der Buchhandel hat das gleiche Problem und bei den Verlagen ist es ähnlich. Und da ist es die Möglichkeit, mittels Videos gewisse Schulungsinhalte auf Verbandsebene aufzuzeichnen und so in die Breite zu streuen. Ganz wichtiger Punkt ist auch das Thema Imagebildung. Ein Video trägt immer wesentlich zum Image dabei, weil man einfach auch nach draußen geht, weil man auch damit in Kontakt tritt, zum Beispiel auch mit seinen Kunden. Man kann mit Videos Produkte vorstellen, kann Produktservice bieten, ich hatte es bereits in diesen Datenbankvideos erläutert, oder auch ein ganz schöner Punkt, dort sind Bibliotheken inzwischen sehr weit, aber auch der Buchhandel. Man kann einfach Videoinhalte nehmen und zu seinem eigenen Fernsehprogramm, seiner Einrichtung kombinieren und so dem Nutzer einen gewissen Mehrwert bieten und einfach auch gewisse Hintergrundinformationen bieten. So, ich glaube, jetzt haben Sie mich lang genug gehört, das zeige ich Ihnen nämlich auch mal im Video und dann können Sie in 2 Minuten sehen, wie zum Beispiel sowas aussehen kann, am Beispiel der Stadtbücherei in Gerlingen. Bekommen, wie zum Beispiel sowas am Beispiel einer Stadtbücherei, einer Stadtbibliothek aussehen kann. Ich möchte direkt aufs nächste Thema übergehen, und zwar auf das Thema Streaming Media. Auch nur ganz kurz, in der entsprechenden Kürze. Welche Möglichkeiten gibt es? Ich kann direkt von Konferenzen live berichten, ich kann Inhalte live übermitteln. Ich habe mit den entsprechenden Streaming-Servern die Möglichkeit, die Inhalte auch längerfristig zur Verfügung zu stellen. Ich kann mein eigenes Radio, ich kann mein eigenes Fernsehprogramm machen. Zum Beispiel kann man überlegen, inwieweit Bibliotheken sowas noch machen könnten oder auch inwieweit die Verlage sowas anbieten können, weil sie auch schon ja diversen Content in dem Bereich besitzen. Zum Beispiel ein eigenes Radioprogramm zu machen mit Hörbüchern. Und ein anderes Thema, das ein bisschen ins Thema reinfällt, zu den Mieter reinfällt, ist mal eine Idee für den Buchhandel. Setzen Sie sich eine Webcam vorne aus dem Fenster schauend auf den Marktplatz. Buchhandlungen sind ja meistens sehr zentral platziert, um auf diese Art und Weise Werbung zu machen. Derjenige, der die Webcam aufruft, kommt auch auf Ihre Seite und interessiert sich dann eventuell auch dann für Ihre Produkte. So, das Themengebiet Wikis. Wo werden Wikis eingesetzt im Moment? Wikis, zum einen natürlich die bekannte Wikipedia, das ist natürlich das Steckenpferd und das Zugpferd im Bereich der Wikis. Allerdings wird das Ganze auch sehr stark eingesetzt im Bereich des Wissensmanagements inzwischen, innerhalb von Unternehmen, auch innerhalb von Bibliotheken. Im Bereich des Buchhandels ist mir jetzt leider kein Beispiel bekannt bislang, aber ich vermute, dass dort auch bereits erste Ideen in dem Bereich am Anlaufen sind. Dort kann man Daten zentral ablegen, für alle zugänglich machen. Ich kann schnell Informationen und Wissen hinterlegen und so entsprechend transparent machen. Anderer Punkt, das ist insbesondere für Verlage interessant, ist das kooperative Schreiben. Natürlich nicht öffentlich, sondern in einem geschützten Bereich, wo dann verschiedene Autoren zu verschiedenen Themen einzelne Buchkapitel zusammenschreiben können, Änderungen durchführen. Man kann auch gleich das Ganze redigieren von Verlagsseite aus. Also auf diese Art und Weise sehr schnell auch Content produzieren, wenn es sein muss. Weiterer Punkt ist die Begleitung bei Schulungen, bei Mitarbeiterschulungen. Ich kann Inhalte hinterlegen, ich kann Mitarbeitern in Anführungszeichen auch Übungsaufgaben geben, die sie dort entsprechend erstellen, schriftlich erstellen und so einen sehr guten Schulungseffekt erzielen. Anderer Punkt ist das Thema Kundenbeteiligung. Wenn ich ein öffentliches Wiki habe, ich werde es gleich zwei Beispiele Ihnen präsentieren. Dort habe ich die Möglichkeit, auf sehr einfache Art und Weise einen direkten Rückmeldekanal von den Kunden zu bekommen, auch einen sehr direkten Rückmeldekanal zu bekommen. Also die User setzen sich sehr direkt und sehr bestimmt auch mit den Inhalten auseinander, die sie einstellen. Und auf diese Art und Weise bieten Wikis einen Mehrwert. Ich möchte Ihnen zwei Beispiele zeigen. Und zwar im letzten Jahr hatte ich auch im Rahmen auch schon vom Forum Innovation das Bitwiki vorgestellt. Das Bitwiki ist aus einem studentischen Projekt entstanden, in dem ich auch mitgearbeitet habe. Und diesem Bitwiki wird im Moment gehostet vom Verlag Dinges und Frick, der auch die Zeitschrift Bit Online herausgibt. Und der Hintergrund ist folgender, vielleicht kurz zu den Daten. Bis zum heutigen Tag, es ist jetzt knapp ein Jahr alt, das Projekt, haben wir rund 300.000 Seitenaufrufe, also eine ganze Menge. Und wir haben etliche 100 Artikel da in dem Bereich eingestellt. Und jetzt die Idee, wenn Fachbuchverlage insbesondere eine Plattform aufsetzen, wie es das Bitwiki für den Bereich Bibliotheks- und Informationsbereich ist, haben Sie die Möglichkeit, direkt in die Community hineinzuwirken und auch entsprechend, Sie sehen hier das Logo, ein positives Image für Ihr eigenes Haus entsprechend mitzunehmen. Allerdings, ich muss auch eine kleine Schattenseite dazu sagen, es ist natürlich auch ein entsprechender Pflegeaufwand immer notwendig, um es aktuell zu halten, also es ist auch mit Arbeit verbunden und in diesem Moment ist natürlich auch das Bild des Verlages nach außen. Ich hatte das Bereich kooperative Schreiben bereits angesprochen. Kooperative Schreiben, Sie sehen hier Wikibooks. Bislang sind 44 Bücher fertiggestellt. Das Projekt wurde 2003 gestartet. Im Moment sind über 600 Bücher in Arbeit. Und Sie sehen, es dauert lange, aber Wikis haben sich in der kooperativen Produktion von Büchern bereits bewährt und sind auch entsprechend im Einsatz. Das Thema Widgets. Was sind Widgets? Widgets erst einmal, weil es vielleicht noch nicht jedem geläufig ist. Das sind kleine Programme, die meistens auf dem Computer mit installiert werden, um dann gewisse Funktionen ja schnell präsent zu haben. Zum Beispiel die Möglichkeit, einen Kalender immer präsent zu haben auf dem Bild. Ich kann die Uhrzeit immer haben, ich kann das Wetter vor Ort haben. Sie sehen, es war in Stuttgart 8 Grad auf dem Bild. Aber ich habe auch Möglichkeiten, andere Dinge schnell zu machen. Zum Beispiel in unserem Bereich Hier sehen Sie die Jakobs-Universität in Bremen. Die hat zum Beispiel die Online-Katalogsuche auf diese Art und Weise ermöglicht. Andere Möglichkeit wäre der Handel, der so eine Plattform, eine Schnittstelle bietet, der eine direkte Suche in den Katalogen, im Angebot, im Produktkatalog anbietet. Oder eine Idee für Verlage, die ja das Hosting auch von E-Books zum Teil betreiben, dass man eine komplette Suche aller E-Books über so ein Widget realisiert. So viel als schneller Input in diesem Bereich. Nachrichtendienste. Somit kommen wir auch schon zu meinem letzten Punkt. Dort sein, wo der Nutzer ist. Web 2.0 bedeutet, direkt mit dem Nutzer zu interagieren, mit ihm zu sprechen, möglichst viele Kommunikationskanäle aufzumachen, verschiedene Kommunikationswege zu eröffnen, auch die alten Kanäle weiterhin offen zu halten, aber auch dann eben das Thema SMS zu nutzen, das Thema Blogs zu nutzen, direkte Rückgabekanäle zu geben und auf diese Art und Weise mit dem Nutzer zu interagieren. Möglichkeiten sind zum Beispiel auch Live-Support-Systeme, die bereits bei vielen Webseiten geschaltet sind, wo man direkt in einen Chat mit jemandem reden kann, der direkt einem hilft, wenn man eine Frage auf der Website hat, oder auch die bekannten Chatbots, die bei den berühmten FAQs Antwort geben. Schönes Beispiel, ich komme nochmal auf den Blog der Stadtbücherei in Nordenham zu sprechen. Hier sehen Sie zum Beispiel die Skype-Call-Me-Taste direkt mit eingebettet in das ganze Menü und auf diese Art und Weise direkt dem Kunden die Möglichkeit zu bieten, in Kontakt zu treten. So, ich bin auch schon durch mit meinem Vortrag. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und stehe natürlich jetzt gerne für alle Fragen zur Verfügung. Dankeschön.